was wäre, wenn? Ich kann mir vorstellen, dass ich nicht die Einzige hier in dem Raum bin, die sich öfter schon die Frage gestellt hat, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich nicht begrenzt wäre durch Finanzen, durch Gelegenheiten, durch Beziehungen oder durch Einfluss? Was wäre, wenn ich nicht begrenzt wäre durch Zeit? Was wäre, wenn ich nicht begrenzt wäre, wenn meine Träume nicht begrenzt wären durch Ja, aber, sondern wenn sie sich durch alles ist möglich frei entfalten könnten? Was wäre, wenn ich tatsächlich greifbar erleben würde, dass das Himmelreich Gottes mitten unter uns ist? Wahrscheinlich ergänzt jeder von uns die Frage nach dem, was wäre, wenn anders. Aber für uns alle drückt sie eine Sehnsucht aus nach mehr. Eine Sehnsucht nach was anderem als dem Ist-Zustand, eine Ahnung, dass da noch mehr geht. Ich möchte euch einladen, mit mir zu träumen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Gott dich dazu berufen hat, ein Held zu sein in dieser Welt? Eine Esther, ein David, ein Josua oder ein Paulus? Ich möchte euch einladen, mit mir anzuschauen, warum wir das Zeug haben, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Und ich möchte euch einladen, mit mir anzuschauen, aus welcher Position heraus wir das Reich Gottes in dieser Welt bauen können. Als Kind habe ich das geliebt, wenn mein Opa mir Märchen vorgelesen hat. Der hat so einen großen Ohrensessel gehabt, da hat er immer drin gesessen und auf der rechten Armlehne hat meine Schwester gesessen, auf der linken habe ich gesessen und wir haben uns an ihn gekuschelt. Und er hat die Geschichten vorgelesen von Gut gegen Böse, von Gerechtigkeit, die gegen Ungerechtigkeit gesiegt hat, von Befreiung von Unterdrückung, Befreiung aus der Gefangenschaft. Die haben mich fasziniert, diese Geschichten. Und natürlich habe ich immer auf der Seite der Helden gekämpft. Widrigkeiten überwunden und mich immer auf der Siegerseite gesehen. Später habe ich die Chroniken von Narnia gelesen und ich war fasziniert von dieser Geschichte, die die biblischen Wahrheiten aufgreift. Und in meiner Fantasie habe ich den Kampf gegen die weiße Hexe, die den ewigen Winter über Narnia gebracht hat, mitgekämpft. Gefangene und Unterdrückte befreit und Aslan, dem wahren König von Narnia, den Weg bereitet, dass sein Reich wieder aufgerichtet wird. Ich weiß nicht, ob ihr Narnia kennt. Wer die Geschichte nicht kennt, dringende Empfehlung, lest euch das durch oder guckt euch den Film an, da steckt so viel Wahrheit drin. Ich habe als Kind und als Jugendliche schon einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn gehabt. In mir ist was aufgestanden, wenn ich gemerkt habe, da wären andere unterdrückt. Wenn Menschen in Unversöhnlichkeit gefangen waren oder Menschen leiden mussten. Ich erinnere mich an eine Situation, da ist mein Vater nach Afrika geflogen, der war in der Entwicklungshilfe tätig und ich habe ihm eine Tüte gerichtet mit einem Apfel, mit einer Orange und mit einer Banane, weil das mein Herz so berührt hat, dass da Kinder sind, die hungern. Und ich wollte ihm was mitgeben, dass er den Hunger lindern kann in Afrika. Heute schaue ich mir die Weltpolitik an und ich lese von Kriegen, von Ungerechtigkeit und von Unterdrückung. Und ich sehe, wie Menschen von Krankheit gequält sind. Ich erlebe, wie Hoffnungslosigkeit um sich greift und Ohnmacht und sich so eine Art Starre ausbreitet. Und ich erfahre am eigenen Leib, wie Wut oder Angst zu kurz zu kommen, Unversöhnlichkeit, Opferdenken und unverarbeiteter Schmerz Beziehungen zerstört und Menschen voneinander trennt. Und ich muss sagen, in mir steigt ein heiliger Zorn auf. Kann Zorn heilig sein? Für mich ist ein Zorn dann heilig, wenn er daraus entsteht, dass was geschieht, was ganz klar gegen Gottes Plan für diese Welt ist und was ganz klar gegen Gottes Plan für uns ist. Wenn verhindert wird, dass Menschen in die Freiheit kommen, die Gott für uns gedacht hat, und wenn verhindert wird, dass Menschen versöhnt mit ihm und miteinander leben können. Ich lese in Jesaja 53, Vers 4, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud unseren Schmerz auf sich. Wir hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben, und durch seine Wunden sind wir geheilt. In Jesaja 61 lese ich, der Geist des Herrn ist auf mir, weil mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, um den Elenden eine gute Botschaft zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, den Gefangenen die Freiheit zu verkünden und den Gefangenen, dass ihnen der Kerker geöffnet wird, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen und ein Tag der Rache unseres Herrn. In Johannes 10, Vers 10 lese ich, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu zerstören. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben und volle Genüge, Leben im Überfluss haben, heißt es woanders. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er gesagt, es ist vollbracht, alles ist bezahlt, alles ist erledigt. Er hat mit seinem Tod, mit seinem Opfer und dadurch, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat und somit unsere verdiente Strafe unverdient getragen hat, die Werke des Teufels zerstört. Er hat wiederhergestellt, was Gottes Plan für uns Menschen und für die Welt war. Und unsere Sünde trennt uns nimmer von Gott, weil Jesus sie getragen hat. Strafe ist nimmer Teil unseres Lebens, weil Jesus sie getragen hat. Der Feind hat kein Anrecht mehr, uns zu quälen, weil wir freigesetzt sind durch Jesu Tod am Kreuz. Schmerz und Krankheit hat er am Kreuz getragen und mit ins Grab genommen. Und Trennung von Gott und von Menschen ist durch Vergebung und Versöhnung aufgehoben. Und doch sieht unsere Realität oft ganz anders aus. Oder? Wir bekommen das nicht zusammen. Wir verzweifeln dran, verstehen die Welt nimmer und werden mutlos. Oder wir bekommen heiligen Zorn und merken, hier stimmt was nicht. Hier gibt es einen Widerspruch, eine Diskrepanz, irgendwas, was nicht zusammenpasst. Die Zusagen Gottes auf der einen Seite, eindeutige Verheißung über Heilung, Versorgung, Frieden in seinem Wort, und auf der anderen Seite unser Erleben. Und wisst ihr, ich glaube nicht, dass diese Zusagen der Bibel erst dann gültig sind, wenn wir im Himmel sind. Das sind Zusagen, die jetzt schon für uns bereitstehen. Ich glaube, dass das, was Jesus am Kreuz erkauft hat und wofür er mit seinem Leben bezahlt hat, jetzt schon unser Erbe ist und jetzt schon für uns zugänglich ist. Durch Jesu Tod und seine Auferstehung wurde in der geistlichen Welt eine ganz neue Dimension eröffnet. Da wurden ganz neue Verhältnisse hergestellt. Und die wollen sich auf der Erde manifestieren. Wir sind Gottes Kinder und sein Geist lebt in uns. Und Jesus hat seinen Jüngern einen ganz klaren Auftrag gegeben. Und der gilt genauso für uns. In Matthäus 10, Vers 7 steht, geht aber hin, predigt, indem ihr sagt, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Heilt die Kranken, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt Dämonen aus. Und am Ende des Matthäusevangeliums heißt es im Missionsauftrag, mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, macht zu Völkern und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und seht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. das sind für mich himmlische Zustände. Und offensichtlich sind die jetzt schon möglich, sonst hätte Jesus uns den Auftrag nicht gegeben. Gottes Plan für die Menschen zu Lebzeiten ist es, dass sie heil und versöhnt mit ihm leben können. Und wir haben den Auftrag, diese himmlischen Zustände auf die Erde zu bringen, nicht aus eigener menschlicher Kraft, sondern aus unserer Vollmacht als Kinder Gottes heraus. Wie im Himmel, so auf Erden heißt's. Und ich glaube, wir vergessen manchmal, dass wir mitten in einem geistlichen Krieg sind, in einer Auseinandersetzung. Ich habe vorhin den Vers 10 aus dem Johannesevangelium gelesen. Es gibt einen Feind, der nicht will, dass unser Leben gelingt. Der nicht will, dass wir versöhnt mit Gott und mit Menschen leben. Der nicht will, dass das Himmelreich Gottes mitten unter uns sichtbar und erlebbar wird. Oder dass wir inneren Frieden haben. Ein Feind, dessen Ziel es ist, Zweifel und Misstrauen gegenüber Gott zu sehen. Lügen zu verbreiten und uns mit Versprechen zu locken, die er nie einhält. Ein Feind, der Lösung anbietet, für die wir immer den Preis zahlen müssen. Ein Feind, der uns einreden will, dass wir das, was Jesus am Kreuz schon erkauft hat und bezahlt hat, dass wir das erst noch selber erarbeiten müssen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da merke ich, wie sich mein Gerechtigkeitssinn meldet und ich spüre, da gilt es, einen Kampf zu kämpfen. Hier versucht der Feind, was zu stehlen, was ihm nicht gehört. Und ich will nicht den Fokus jetzt übermäßig auf den Feind lenken, aber ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt hier Zustände in der Welt, die Jesus am Kreuz mit in den Tod genommen hat und die deswegen keine Existenzberechtigung mehr haben. Was wäre, wenn unser Herz mit Gottes Herz im Einklang schlagen wird und seine Herzensanliegen zu unseren Herzensanliegen werden? Was wäre, wenn wir nicht zufrieden wären mit dem, was ist und was einmal im Himmel sein wird, sondern jetzt schon himmlische Zustände auf die Erde holen? Was wäre, wenn wir anfangen würden, Gottes Zusagen wörtlich zu nehmen und ernst zu nehmen und unser Leben danach auszurichten? Was wäre, wenn wir uns von äußeren Umständen und Herausforderungen nicht einschüchtern lassen würden, weil wir wissen, dass Jesus der Sieger ist? Was wäre, wenn wir uns bei Herausforderungen zuerst an Gott wenden würden und ihn fragen, wo er gerade ist und wie er sich in dieser Situation verherrlichen will? Was wäre, wenn wir in jeder Situation zuerst nach Gottes Perspektive fragen würden, bevor wir anfangen zu handeln? Was wäre, wenn wir anfangen würden, Gottes Wort über unserem Leben, unseren Umständen, den Zuständen der Welt, wenn wir Gottes Wort darüber aussprechen würden, es proklamieren würden, weil sein Wort die Wahrheit ist? Was wäre, wenn wir anfangen in der Gewissheit, dass Jesus für Heilung am Kreuz bezahlt hat, für Kranke zu beten, weil das sein Herzensanliegen ist, dass Menschen gesund leben? Was wäre, wenn wir glauben würden, dass wir Autorität und Vollmacht haben, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, Tote zurück ins Leben zu holen, weil der auferstandene Jesus in uns lebt? Was wäre, wenn wir anfangen würden, nicht nur an Jesus zu glauben, sondern wie er zu glauben? Was wäre, wenn wir wirklich glauben würden, dass Gott uns liebt und nichts, was wir tun und nichts, was wir nicht tun, das jemals ändern kann? Was wäre, wenn wir tatsächlich glauben würden, dass aus uns Ströme des lebendigen Wassers fließen und wir deshalb gesetzt sind, Leben in Todessituationen zu bringen, einfach weil wir da sind. Was wäre, wenn wir tatsächlich glauben würden, dass sein Wort wahr ist, seine Wahrheit über jeder anderen Wahrheit steht und er zu seinem Wort steht? Was wäre, wenn unser Glaube geprägt wäre von der Definition oder den Worten aus Hebräer, dass Glaube eine Wirklichkeit dessen ist, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht oder noch nicht sieht. Es ist nicht mein Ziel, irgendjemand des Nichtglaubens zu beschuldigen oder jemand zu beschämen oder zu sagen, dein Glaube reicht nicht aus, weil Jesus gesagt hat, selbst wenn unser Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, kann er Berge versetzen. Lass mich am Beispiel deutlich machen, was ich meine. Ich habe mir im Vorfeld die letzte Woche freigenommen, die ersten paar Tage der Woche wollte ich an der Predigt arbeiten. Und letzten Samstag habe ich die Nachricht gekriegt, dass wir in einer familiären Angelegenheit, das Haus meines Vaters in Ungarn wurde unerwartet und plötzlich verkauft, und wir als Geschwister hatten die letzte Gelegenheit, uns von dem Haus, von dem Grundstück zu verabschieden und nochmal Sachen mitzunehmen, die uns wichtig sind, die uns am Herzen liegen. Das kam für mich vollkommen aus dem Nichts, unerwartet und wie gesagt, die letzte Gelegenheit. Und ich kann euch sagen, das hat mich aus meiner Ruhe gebracht. Das hat mich richtig in Stress versetzt. Ich war vollkommen fast schon verzweifelt, weil ich nicht wusste, wie ich das stemmen soll, weil ich nicht wusste, wie ich das machen soll und ich nicht wusste, wie ich allem gerecht werden soll. Ich habe die Zeit eingeplant für die Predigt. Ich weiß, dass ich Zeit brauche für sowas. Ich wollte natürlich mitfahren, weil ihr könnt es nachvollziehen, wahrscheinlich. Abschied nehmen ist wichtig, um was abzuschließen. Und es war eine Situation, wo mir nimmer im Kopf war, dass Gott an meiner Seite ist. Das war eine Situation, wo ich aus meinem Frieden gefallen bin, weil ich nur gesehen habe, was ich nicht hinkriege. Weil ich nur gesehen habe, was mein Plänen entgegensteht. Und weil ich vergessen habe. Ich habe es echt vergessen, Gott zu bitten, dass er mir Frieden schenkt in der Situation. Ich habe nicht geglaubt, dass er aus dieser Situation das Beste machen kann. Ich war angespannt, total gestresst und vollkommen durch den Wind. Und es ist mir erst im Gespräch mit einer Freundin bewusst geworden, dass ich mir meinen Frieden habe rauben lassen. Dass ich nicht dran gedacht habe, dass der Heilige Geist in mir lebt und dass der Heilige Geist in mir spricht und durch mich spricht und ich deswegen vertrauensvoll fahren kann und vertrauensvoll sein kann, dass er mir hilft, eine Predigt zu schreiben, das an euch weiterzugeben, was er auf dem Herz hat für euch. Und das heißt nicht, dass ich meinen Glauben verloren habe. Das heißt nicht, dass ich mein Vertrauen in Gott verloren habe. Aber ich habe in dem Moment das, was Gott mir zusagt, nicht für mich persönlich genommen. Das hat für mich persönlich keinen Unterschied gemacht. Und ich glaube, das ist der Punkt. Die Worte der Bibel, die Verheißungen, können wir die für uns persönlich nehmen in unserer Lebenssituation, in dem Moment, in dem wir gerade stehen? Oder ist es so etwas Allgemeines, was für alle gilt, was so allgemeingültig ist? Gottes Wort, seine Zusagen sind für unseren Alltag relevant, aber wir müssen sie nehmen. Wir müssen sie für uns ergreifen und wir müssen uns bewusst machen, dass die da sind. Das ist so, als würden wir uns vorstellen, der Heilige Geist kommt hier in den Raum. Der steht da hinten in der Ecke und wir lassen ihn da einfach stehen. Dann ist der Heilige Geist hier, aber wir haben keinen Zugang zu dem, was er mitbringt. Er ist da, aber wir haben keinen Zugang, wir nutzen das nicht, wir lassen uns nicht beschenken und können das nicht ergreifen, was er für uns bereit hat. Das ist, als würde er uns Geschenke hinhalten und wir gehen einfach vorbei an ihm und versorgen uns selber mit irgendwas, was wir denken, was wir jetzt gerade brauchen. Dieses Bewusstsein, dass Gottes Wort in unserem Alltag, seine Zusagen, wenn er sagt, die, die mich lieben, denen werden alle Dinge zum Besten dienen, dann ist es so, dann darf ich mich darauf stellen. Aber wenn ich das für mich nicht nehme in meiner persönlichen Situation und wenn ich das nicht nehme und sage, und in dieser Situation, ich fahre jetzt nach Ungarn und du wirst aus dieser Situation das Beste machen, ob ich es jetzt schon sehe oder nicht, aber du wirst es tun. Und in diesem Frieden und in dieser Ruhe kann ich fahren, weil ich weiß, dass dein Wort die Wahrheit ist und weil ich weiß und erlebt habe, dass dein Wort bis jetzt immer wahr war und dass dein Wort in meinem Leben bis jetzt immer zum Zug gekommen ist. Dieses persönliche Ergreifen, ich glaube, das ist was, was wir trainieren müssen, was wir trainieren dürfen. Und jeder von uns hat unterschiedliche Lebensbereiche, wo er immer wieder aus dem Frieden rausfällt. Bedingt durch unsere Lebensgeschichte wahrscheinlich gibt es Bereiche, wo es uns schwerfällt, Gott zu vertrauen. Und wir dürfen uns sicher sein, dass auch wenn wir seine Gegenwart nicht spüren, er trotzdem da ist. Seine Gegenwart ist da, weil er es uns versprochen hat. Und wir dürfen zugreifen und hinschauen zu ihm. Wir dürfen ihn fragen, dass er uns ausrüstet für unsere jeweilige Lebenssituation. Wisst ihr, ich glaube tatsächlich, dass Gott uns berufen hat, Helden in dieser Welt zu sein, einen Unterschied zu machen und himmlische Zustände in die Welt zu bringen. Und dabei geht es nicht um Leistung, sondern es geht um Beziehung zum Vater. Erst dann weiß ich, wer ich bin und was ich habe. Und ich glaube, dass Gott uns mit allem ausgerüstet hat, was wir brauchen. Und im Glauben dürfen wir das ergreifen. Wie geht es, Dinge im Glauben zu ergreifen? Ich habe es vorhin schon erwähnt, indem ich das für mich persönlich nehme. Ich möchte euch noch in eine Geschichte reinnehmen, wo ich gemerkt habe, ich habe es begriffen. Und bin dann doch wieder rausgefallen. Ich habe vor Jahren eine Intensivseelsorge gemacht, ein Wochenende. Und da habe ich Gott gefragt, was möchtest du mir schenken? Und ich habe vor meinem inneren Auge so eine Schatzkammer gesehen. Die war in eine Höhle reingeschlagen, da waren Regale. Und ich habe das von oben gesehen. Auf dem Boden haben Schatzkisten gestanden. Die Regale haben sich, die waren... Gedanke, gebogen, die waren gebogen, weil da so viel Wertvolles draufgelegen hat. Aber ich bin nicht reingekommen. Es gab keine Leiter, es gab keine Treppe. Und ich habe den Heiligen Geist gefragt, wie komme ich an meine Schätze? Wie komme ich da dran? Weil das, mir war klar, das war für mich. Und ich habe keine Antwort gekriegt damals. Das ist 15 Jahre her. Und vor 2 Wochen hatte ich eine andere Situation, wo ich Gott wieder gefragt habe, Papa, was hast du für mich? Mit was willst du mich beschenken? Und ich habe vor meinem inneren Auge gesehen, wie ich in meiner Schatzkammer drin war. Und ich habe sie nicht mehr von oben gesehen, sondern ich war drin. Und ich, wie ich reingekommen bin, weiß ich nicht. Aber ich habe Gott gefragt, ich habe gesagt, warum bin ich jetzt, wie bin ich hier reingekommen? Warum bin ich hier drin? Und der Heilige Geist hat zu mir gesagt, Johanna, du hast gelernt, aus meinen Verheißungen herauszuleben. Johanna, du hast gelernt, mir zu vertrauen. Du hast gelernt, so zu leben, als wären die Zusagen, die ich dir gegeben habe, jetzt schon Realität. Du lebst in deiner Identität. Und du hast gelernt, in meiner Gegenwart zu ruhen. Und ich habe gedacht, wie gnädig und barmherzig ist Gottes Blick auf mich. Mein Blick auf mich ist, Ich bin wieder aus meiner Ruhe rausgefallen. Ungarn, die Situation hat mich total gestresst. Ich habe es überhaupt nicht im Griff gehabt. Ich habe es überhaupt nicht gesehen und ich war enttäuscht über mich. Und was sagt Gott zu mir? Johanna, du hast es gelernt. Ist das nicht barmherzig, wie Gott uns wirklich mit Gnade begegnet und sein Blick auf uns so anders ist, so voller Güte, ganz ohne Verurteilung. Das hat mich richtig demütig gemacht und tief berührt. Wie bin ich jetzt zurückgekommen aus dieser Anspannung, die ich doch hatte? Ich habe mir die Verheißung Gottes wieder durchgelesen, das, was er über mein Leben ausgesprochen hat. Ich habe mir Lieder angehört, die seine Wahrheit verkündet haben. Ich habe proklamiert, wer er ist, mitten in die Situation rein, wo ich das alles nicht sehen konnte. Ich habe mich mit meiner Freundin Babsi ausgetauscht, die mich erinnert hat, wer ich bin und was ich kann, was Gott in mich reingelegt hat, die zugehört hat, die mich korrigiert hat. Ich habe sein Wort zu meinem Wort gemacht. Ich habe es persönlich für mich genommen. Und ich habe es über meiner Situation ausgesprochen und ich habe es ausgesungen. Die Situation hat sich nicht geändert. Ich war trotzdem unter Zeitdruck. Mir haben die drei Tage trotzdem gefehlt. Aber ich habe meinen Frieden zurückgekriegt. Und ich habe neue Hoffnung gekriegt. Oder ich habe den Frieden zurückgekriegt, weil ich neue Hoffnung bekommen habe. Wie auch immer. Aber weil ich mich erinnert habe, wer und wie mein Vater im Himmel ist. Ich bin ruhig geworden, weil ich mich erinnert habe, dass der Heilige Geist mich noch nie im Stich gelassen hat und Gott bisher aus jeder Situation meines Lebens das Beste zu seiner Ehre gemacht hat. Für mich ist der Psalm 23 eins dieser biblischen Worte, die ich in schwierigen Situationen über meinem Leben ausspreche und ganz für mich in Anspruch nehme. Und wenn ich mir den Psalm 23 angucke, da komme ich aus meiner hektischen Welt, aus meiner Unsicherheit und meinem Unvermögen in die Ruhe Gottes. Für mich drückt der Psalm 23 das vollkommene Herz für mich und oder Gottes vollkommenes Herz für mich aus und für sein Plan für diese Welt und für mein Leben. Und ich möchte euch einladen, dass ihr mal die Augen schließt und den Psalm als prophetisches Wort für euch nehmt, als Verheißung über euer Leben, dass ihr euch erlaubt, in Gedanken da mal einzutauchen in den Psalm 23 und achtet drauf, was Gott zu euch in eurer persönlichen Lebenssituation sagt. Der Herr ist mein Hirte. Er kennt mich. Er sieht mich. Er hält Ausschau nach mir. Wir haben eine tiefe Beziehung, die von ihm ausgeht. Mir wird nichts mangeln. In seiner Gegenwart bin ich mit allem versorgt, was ich brauche. Weil er da ist, werde ich immer genug haben. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. In seiner Gegenwart werde ich satt. Er erfrischt mich. Bei ihm komme ich zur Ruhe. Bei ihm habe ich Fülle und Versorgung. Es gibt keinen Mangel bei ihm. Er erquickt meine Seele. Er heilt mein Inneres und nimmt mir die Schwere. Meine Seele kann wieder aufatmen und beginnt zu jubeln. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er gibt mir Richtung und Orientierung. Die Wege, die er mich führt, sind gut und er ist dabei. Mit seinem Namen bürgt er für das Gelingen meines Lebens. Er gibt mir Ziel und Zweck. Und wenn ich auch im finsteren Tal wandere, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. In meinen Anfechtungen und Schwierigkeiten muss ich keine Angst haben. Du beschützt mich. Du bist treu an meiner Seite. Du gehst mit mir den Weg durch die Dunkelheit und du bist mein Trost und meine Hoffnung. Die Dunkelheit kann mir nichts anhaben, weil du stärker bist, weil du den Weg herauskennst. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Meine Feinde müssen zuschauen, wie ich mit dir in Ruhe Gemeinschaft habe. Du sitzt mit mir und du sättigst mich. Du machst mich stark mit deiner Nahrung und ich kann dem Feind unerschrocken in die Augen schauen, weil mein Platz neben dir an meinem Tisch ist. Was du für mich bereithältst, kann mir keiner nehmen oder verhindern. Du salbst mein Haupt mit Öl, du heiligst mich und erhebst mich. Du weihst mich und gibst mir Wert und Würde. Du schenkst mir übervoll ein. Du gibst mir mehr als genug. Bei dir ist Überfluss. Du bist großzügig. Bei dir ist Fülle. Gutes und Barmherzigkeit werden mir mein Leben lang folgen. Du segnest mich in jeder Phase meines Lebens. Es wird immer Gutes in meinem Leben geben und deine Barmherzigkeit für mich hat kein Ende. Und ich werde immer da im Hause des Herrn bleiben. Für immer habe ich eine Heimat und einen Platz. In Ewigkeit habe ich Schutz und ein Zuhause, das mir niemand nehmen kann. Amen.
Was wäre, wenn wir also in unserem Alltag die Geschenke Gottes auspacken, das nicht vergessen? Das ging mir so durch den Kopf. Vielen Dank für diese ermutigende Predigt, für die Impulse und dem Psalm 23. Wir wollen zusammen singen. Das Gehörte sacken lassen. Es ist die Kraft des Herrn, die auf uns kommt.